Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einer Lehrstunde in der hohen Kunst des Schimpfens gleich. So heißt ein entsprechendes Buch, das Schimpfkanonaden quer durch die Jahrhunderte versammelt zum verantwortungsvollen Gebrauch, wie die beiden Einsammler und Herausgeber Wolfgang Hörner und Tobias Roth es uns auf dem Titelblatt raten. Beide sind ausgewiesene Literaturfexe, heute mal Feixe und gleich mit schönem Schimpf, ganz ohne Schande, hier in der Lesart. Nett, dass Sie wieder zuhören. Open this fucking street, you crazy bastards. Diese barschen Worte gingen unlängst um die Welt, geschimpft vom größten Rohrspatz der USA. Die Adressaten, die iranischen Machthaber, schwiegen vornehm oder indigniert, man weiß es nicht. Mir fielen jene Worte jedenfalls sofort ein, als ich dieses neue Buch in Händen hielt, Die hohe Kunst des Schimpfens. Eben solchen Kanonaden, literaturklassischen, eines Catull, Goethe, Schiller bis zu modernen, von Kurt Tucholsky über Thomas Berner zu Helge Schneider. Die Flüche sind kaum zu zählen, aber akribisch zusammengetragen und kommentiert worden von zwei Autoren, Tobias Roth und Wolfgang Hörner, letzterer bekannt als bedeutender Kenner skurril, lustiger Klassik sowie als umtriebiger Leiter des Galliani Verlags. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Hörner.
Guten Morgen.
Und zugeschaltet aus München ist Compagnon, der Kunsthistoriker Tobias Roth. Er hat uns großartige Bücher zur italienischen Renaissance geschenkt. Seien auch Sie herzlich begrüßt. Hallo, Herr Roth.
Hallo, guten Morgen.
Gleich zu Beginn, in Ihrem Vorwort, da machen Sie so dieses Kräftefeld auf. Also die, Zitat, einfallslosen Grobheiten eines amerikanischen Präsidenten. Die Gangstersprache eines Gewaltverbrechers an der russischen Staatsspitze. Die Dumpfheiten hetzender Populisten sowie aber auch Achtsamkeitsprediger, die aus Vorsicht gar nicht mehr schimpfen wollen. Wäre das, Herr Hörner, so das Schimpfparallelogramm, das Sie zu diesem Buch gebracht, stimuliert hat?
Ja, das ist es schon. Also wir wollen in dem Buch einfach zeigen, wie breit die Bandbreite dessen ist, was man an Schimpfereien vorbringen kann und wie man vor allem auch wirklich originell und mit einem sehr originellen Wortschatz vorgehen kann, weil es uns doch ein bisschen platt vorkommt, was da gerade so passiert. Und weil es auch so ist, dass diese Arten von Beschimpfung, wie Sie gerade gesagt haben, das sind ja welche, die interessieren sich für den Gegner gar nicht. Und ich finde schon bei einem Gefecht, bei egal welchem und scheißegal wirklich auf welchem Niveau, muss man den Gegner ritterlich dadurch ehren, dass man auf ihn eingeht.
Im jüngsten Buch des Philosophen Peter Sloterdijk ist auf dem Umschlag Donald Trump als Renaissancefürst gezeichnet. Das müsste Ihnen, Herr Roth, als Spezialisten schon mal gefallen. Ich meine, jener Crazy Bastard-Fluch, der fiel, als Ihr Buch ja längst fertig war. Haben Sie da vielleicht nicht gedacht, Bingo, wir liegen richtig?
Ja, also das war natürlich abzusehen, dass da quasi immer neue Steilvorlagen kommen. Wir haben sogar versucht, ich meine, Bücher sind ja langsamer als quasi Online-Medien. Wir haben natürlich versucht, auf diverse Trump-Einlassungen wiederum uns einzulassen und haben dann gemerkt, als es zur Drucklegung kam, ist die Sau schon quasi fünfmal wieder durchs Dorf. Insofern, im Buch findet sich jetzt eine ganze Liste grönländischer Flüche. Der ein oder andere mag sich noch erinnern. Aber natürlich wären wir jetzt mit quasi einer Seite persischer Flüche natürlich wieder aktueller gewesen. Aber ich denke, dafür ist unsere Sammlung quasi zeitlos genug, um da immer hinterherzukommen.
Na und wir haben natürlich nicht nur literarische Flüche, sondern wir haben auch Politiker beschimpften Politiker. Und wir haben, vielleicht kommen wir noch darauf zu sprechen, den diplomatischen Super-GAU, der in diesem Fall vielleicht irgendwie eine Vorlage hätte geben können. Es gibt den Brief der Saporoger Kosaken, eine Antwort auf die Aufforderung von Sultan Mehmet IV., sich ihm auszuliefern, die sehr grob und rübelhaft, aber eben auch den Gegner ehrend ausfiel.
Ich meine, sie sind, wie gesagt, kaum zu zählen, die Schimpfwörter allein, die Tiraden, die Schimpfgedichte, die Sottisen und Schmähungen. Wie sind Sie denn hier vorgegangen, Herr Roth? Wie haben Sie das alles aufgetrieben?
Naja, man beißt sich dann immer fest in so einem Thema. Also gerade zum Thema des Schimpfens, muss man sagen, gab es ja bereits sehr gute Vorarbeiten, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Also die Faszination für das Schimpfen, die ist ja auch schon älteren Datums. Und solche Dinge sind immer gesammelt worden. Wir haben auch quasi ganz normale Wörterbücher sozusagen, ganz normale deutsch-deutsche Wörterbücher durchgegangen, was da Schimpfpotenzial hat. Und man hangelt sich in solchen Recherchen ja auch immer von einem zum nächsten, kommt vom Hundertsten ins Tausendste und ist dann irgendwann ganz tief drin im Stollen und hat dann eher die Qual der Wahl und die Qual der Auswahl. Aber es war schon ein extrem lustvolles Kreuz- und Querlesen und immer wieder Staunen, was es dann doch da alles, was es da alles zu finden und zu schimpfen gibt.
Na, und bei mir war es ein bisschen so, dass ich schon eigentlich seitdem ich lese, immer solche kuriose Ausfälle mir irgendwie angemerkt habe. Und ich hatte noch aus meiner Studentenzeit irgendwie eine Liste mit 50 Seiten deutsche Literatur, Schimpfereien, weil damals ich von den Antiquar 100 Romane der Goethezeit oder sowas durchgelesen hatte. Also wir hatten schon ganz viel Material da und haben das dann noch verdichtet.
Natürlich spitzt man beim Lesen so auf die Klassiker und da ist schon verblüffend, wie diese großen Alten, also Goethe, Schiller, Kleist, vom Leder gezogen haben. Du Arschgesicht, hat Goethe über einen Kritiker gesagt, Scharlatan und Unsinnsschmierer, Schopenhauer war das über Hegel gleich. Waren Sie da beide selbst zwischendurch verblüfft über so diese brachialen Beleidigungen von solchen hohen Herren? Herr Roth?
Es macht natürlich Riesenspaß, diese Fallhöhe zu genießen. Aber ich glaube, dadurch, dass Wolf und ich ja auch vorher schon immer gern quasi um den Kanon rum gelesen haben und uns auch in der zweiten und dritten Reihe umgetan haben, war uns auch schon immer klar, dass auch die edlen Klassiker, nach denen die Plätze und die Straßen heißen, auch ihre derben und flüssigkeitsintensiven Seiten haben, die jetzt im Schulunterricht nicht so vorkommen, aber die es natürlich durchaus gibt. Und insofern haben wir das mit doppelter Lust sozusagen nach vorne gezogen. Und eben, dass Arschgesicht eine Goethe-Belegstelle hat, das ist einfach ein Traum.
Schöne weitere Beispiele wollen wir uns gleich noch gönnen. Sie hören die Lesart im Deutschlandfunk Kultur mit Wolfgang Hörner und Tobias Roth zu Gast und ihrem neuen Buch Die hohe Kunst des Schimpfens, wofür Sie entsprechende Belege kreuz und quer durch alle Epochen und Kulturen gesammelt haben. Vorhin hatten wir es schon kurz von den literaturklassischen schimpfenden Rohrspatzen, aber auch die modernen, die konnten drastisch fluchen, allen voran Thomas Bernhard, der Martin Heidegger mal einen lächerlichen nationalsozialistischen Pumphosenspießer genannt hat. So, jetzt aber mal ein paar Ihrer Lieblinge. Wer fängt an? Sie gackern schon im Hintergrund, Herr Roth.
Ja, ich muss sagen, also Pumphosenspießer war auch, also ja, super, ist seit Jahren quasi ein Wort-Ohrwurm in meinem Kopf. Aber auch von den moderneren, muss ich sagen, was ich sehr schätze, was man kurz vorlesen kann. Mein lieber Dichterkollege, der Daniel Beiersdorfer, hat in seinem jüngst erschienenen Lyrikband Neulich starb Antigone ein Haiku veröffentlicht. Und Sie wissen, ein kurzes japanisches Naturgedicht. Und sein Haiku geht so: Es ist Herbst und der Himmler schaut schon als Kleinkind aus wie ein Arschloch.
17 Silben, jawohl, volles Rohr.
Genau, 17 Silben, volles Rohr, genau.
Und welcher Schimpf gefällt denn Ihnen so am besten, Herr Hörner?
Na, wir hatten es vorhin von diesem Fluch der Saporoger Kosaken, den ich hier nur in winzigen Bruchstücken liefern kann. Aber ich gehe mal in die Passage, wo die Saporoger Antworten auf diesen Mehmet, der natürlich mit seinen ganzen Titeln sich vorgestellt hat, um zu zeigen, wie groß und wichtig und toll er ist und wie klein die sind. Und darauf antworten sie: Dein Heer fürchten wir nicht, werden zu Wasser und zu Lande uns mit dir schlagen. Du babylonischer Küchenchef, du mazedonischer Radmacher, alexandrinischer Ziegenmetzger, jerusalemitischer Bierbrauer, Erzsauhalter des großen und des kleinen Ägypten, du armenisches Schwein, du tatarischer Geißbock, du Henker von Kamenetz und Taschendieb von Podolsk, du Enkel des leibhaftigen Satan und Narr der ganzen Welt und Unterwelt, dazu unseres großen Gottes Dummkopf.
Das erinnert mich jetzt aber auch stark an einen modernen, fiktiven Helden. Den haben Sie nämlich auch in Ihrem Buch, den Captain Haddock, den Schimpfgroßmeister aus Tim und Struppi, du Troglodyt. Vom Captain habe ich dieses Wort schon als Kind gelernt, vom Höhlenmenschen. Wer ist denn auf diese super hübsche Idee gekommen?
Naja, wir wollten es natürlich jetzt nicht langweilig und nur für Literaturprofessoren machen, sondern wir haben natürlich links und rechts geguckt und haben dann eben deutsche Politiker, die Flüche des Captain Haddock, Jugendsprache, Abkürzungen. Tobi hat eine wunderschöne Beschimpfung ohne Worte gefunden. Also wir haben schon versucht, das spannend zu komponieren.
Ja, Tobi, das ist der Tobias Roth. Was? Also Schimpfen ohne Worte, das fand ich auch ganz hübsch. Erzählen Sie mal.
Ja, Schimpfen ohne Worte, da ist auch jetzt wieder ein Sultan im Spiel, lustigerweise. Das ist quasi auch eine Geschichte aus der Renaissance, wo ein Standard an Zeremonien, an Bewegungsordnung, wie nähert man sich dem Papst, welchen Zeh des Papst küsst man, wie oft und so weiter und so fort. Und es gab eben eine spektakuläre Szene, dass ein Gesandter des Sultans einfach gerade auf den Papst zuging, stehen blieb und das Kinn keinen Zentimeter bewegte. Und daraufhin verfiel dann der gesamte Vatikan in Schockstarre und es kam quasi heute der Drohung mit der Atombombe gleich. Also quasi diese
toll fand ich.
Aber was natürlich auch ein großer von wegen Held, obwohl ich auch nochmal eine Lanze brechen, sind eben diese Listen und Worthaufen. Also das hat einfach unglaubliche Freude gemacht, die zusammenzustellen. Denn eben gerade bei den großen Schiffern gibt es eben so viele quasi Stellen, dass man die Stelle selber gar nicht mehr abdrucken kann und quasi nur das Einzelwort übrig bleibt. Und da gibt es auch spektakuläre Dinge, die auch die deutsche Sprache total an ihre Grenze führen.
Also ich fand du wiederum auch toll, das Schimpfen mit den Gebrüdern Grimm gleich in zwei Teilen oder auch über Tote, nur Schlechtes, sogar drei Kapitel. Jetzt aber nochmal so zum großen geistigen Ganzen des Unterfangens. Sie verstehen, wie Sie schreiben, Ihr Buch ja als Antidot, als Gegenmittel gegen jene eingangs erwähnte politisch grobe Großwetterlage. Was bringt denn das Schimpfen dann hier? Wie wappnet es ein gegen all den Mist, Herr Hörner?
Also nicht nur die grobe Wetterlage, wir haben auch vorne drin so diese Statistik, dass im deutschen Straßenverkehr, wo natürlich sehr viel geschimpft wird, drei relativ langweilige Worte, die meist verwendeten, sind Arschloch, Depp und Idiot. Und dachten eben, das kann man, da ist noch mehr Luft drin, da kann man wirklich viel mehr Originalität reinbringen. Und finden schon, dass das Schimpfen eigentlich eine ganz gute Sache ist, weil es ja die Seele befreit. Also alles in sich reinfressen ist auch in diesen Zeiten sicher nicht gut. Plädieren aber halt dafür, dass es dann doch mit Originalität und gewissem Witz gemacht wird, damit die Umwelt auch was davon hat.
Das wäre dann der verantwortungsvolle Gebrauch, Herr Roth, ja?
Genau, das ist der verantwortungsvolle Gebrauch. Also der quasi die Verantwortung liegt quasi in der Kunstanwendung. Also je mehr Sprachmühe ich mir gebe, was Wolfgang schon meinte, dieser ritterliche Aspekt. Und je seltener und ausgefallener Worte sind, desto mehr Sprachbewusstsein kommt ja auch in den Alltag rein. Und wenn man sagt, die übliche, hergebrachte, ständig verwendete, gemeine Beleidigung, wiederum aufs Gegenüber gezielt, löscht ja das Feuer nicht. Mhm. Aber wenn ich ein seltsames Schimpfwort aus dem 16. Jahrhundert im Straßenverkehr schreie, dann wird die Situation wahrscheinlich entschärft. Also wenn ich vom Fahrrad runter dann den anderen als Blotzwedel oder Dripsdrilli bezeichne, merkt man ja sofort, das ist auch so lustig. Also es ist eindeutig quasi dampfablassend, aber auch so lustig, dass Aggression als solche eigentlich entschärft wird. Und das ist ja auch, sehen wir auch in alten Quellen, immer wieder gelesen, auch aus Zeiten, wo noch quasi bewaffnetes Duell natürlich auch in Europa an der Tagesordnung war, dass das Schimpfwort auch viel Streit schlichten kann und das Schimpfwort ganz viel schlimmere Aggression verhüten kann, weil es eben nicht zu so einer psychischen Mount St. Helens-Situation kommt, dass der Druck sich aufbaut und dann explosiv entleert, 6 Uhr morgens mit Pistolen und so weiter, sondern dass man lieber mal den anderen als Gienlöffel und Gauchmatz bezeichnet und dann ist es wieder gut.
Ja, und vielleicht wird es auch billiger, wenn man angezeigt wird. Wir haben ja auch so eine Liste mit Strafen, die bisher verhängt wurden.
Genau, den sogenannten Strafrahmen für Beleidigung im Straßenverkehr, Paragraph 185. Also ich meine, da kann man auch mal lesen, was man blechen muss. Also jemanden einen Idioten nennen, satte 1500 Euro, 4000 sogar für den Stinkefinger. Da wird man
also
richtig vorsichtig,
immer,
oder?
Also es ist immer kontextabhängig, es ist immer davon abhängig vom Geldbeutel dessen, der da, also, der da belangt wird. Das ist immer situativ abhängig. Man kann vielleicht auch mit gar nichts davon kommen, mit demselben Schimpfwort. Aber eben, wenn man sowas Ungewöhnliches verwendet, dann ist vielleicht die Chance, dass man sehr billig davon kommt.
Eine Handreichung, um der Welt stilvoll und mit muskulösem Wortschatz entgegenzutreten. Ein letztes Zitat aus diesem flotten Buch, Die hohe Kunst des Schimpfens, die Sammlung, herausgegeben von Wolfgang Hörner und Tobias Roth, erschienen im Verlag Das kulturelle Gedächtnis. 224 Seiten, kosten 28 Euro. Schönen Dank, Herr Hörner, Herr Roth, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Wir danken auch.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Vier Stühle an einem langen Tisch. Darauf fein säuberlich ausgebreitet unzählige Karteikarten. Und nur er allein auf der Bühne. Mit diesem Format hat sich Joachim Meyerhoff einen Traum erfüllt. Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler und Schriftsteller zieht von Stuhl zu Stuhl und erzählt Geschichten. Unveröffentlichte und stets selbstironische Anekdoten aus seinem ereignisreichen Leben oder feine Beobachtungen aus der Theaterwelt.
Er hatte sein Textpullover komplett aufgeribbelt und kauerte in einem Wust aus Worten. Kein Satz hatte mehr einen Anfang, kein Satz hatte mehr ein Ende. Er sagte Dinge wie, wir müssen, wenn, also ja.
Joachim Meyerhoff liest und erzählt heute Abend in der Villa Elisabeth in Berlin. Eins plus eins gleich doppelt gut. Das Allgäuer Literaturfestival und das Literaturfestival Nordschwaben haben sich zusammengetan und verwandeln nun gemeinsam die Region in eine Bühne für hochkarätige Texte. Mehr als 30 Termine an ungewöhnlichen Orten stehen auf dem Programm, von der klassischen Lesung bis zu innovativen Formaten, etwa dem interkulturellen Poetry Slam, bei dem heute in Kempten Poetinnen mit Migrationsgeschichte aufeinandertreffen.
Ich habe vor langer, langer Zeit angefangen mit Texte schreiben, mit auf Bühnen gehen, weil ich die Welt wirklich retten wollte, weil ich die Welt besser machen wollte. Ich habe das aufgegeben. Ihr könnt euch die Welt hier anschauen.
Heimat, Flucht und Ankommen sind Themen beim interkulturellen Poetry Slam, heute Abend im Lollipop in Kempten. Das Literaturfestival Allgäu Schwaben bietet noch bis Juli vielfältige Veranstaltungen in der Region. Wenn es um Moral geht, ist Immanuel Kant nicht weit. Seine Dauerpräsenz im bundesdeutschen Diskurs macht es nur folgerichtig, dass Lüneburg dem revolutionären Denker der Aufklärung nun auch eine Dauerausstellung widmet. Im Zentrum stehen Kants Ideen und sein Einfluss auf unsere heutige Welt, aber auch der Mensch Kant soll greifbar gemacht werden. Zu sehen ist etwa eine Haarlocke des Philosophen, dessen Leben geprägt war von Freundschaft und Regelmäßigkeit. Kurator Tim Kunze.
Für das erste steht das sogenannte Kantglas. Die Namen von Kant und sechs Freunden, darunter vier Engländer, sind darauf verewigt. Dass Kants engste Freunde englische Kaufleute waren, ist für einen Philosophiedozenten recht ungewöhnlich. Der auf Englisch eingravierte Spruch, Aufrichtigkeit in der Freundschaft, egal was in der Welt passierte, zeigt eine starke Trennung von privatem und öffentlichem Leben.
Das Denken und Leben des Immanuel Kant, zu erleben im Kant-Museum im Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg.
Die Literaturtipps waren das von Julia Eickmann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da kriegen wir heute eine volle Packung Horror-Fantasy aus den USA von einem schon zigmal preisgekrönten Autor. Auch die Streaming-TV-Kanäle sind reichlich bestückt mit Stoffen und Adaptionen seiner Romane und Erzählungen. Joe Hill heißt der Mann, ein Pseudonym für Joseph Hillstrom King. Und jawohl, der Gute, der ist tatsächlich der Sohn von Altmeister Stephen King. Der Papa dürfte mächtig stolz auf seinen Sprössling sein. Auch in Deutschland sind alle bisherigen Romane von Joe Hill übersetzt worden und jetzt gibt es diesen neuen King Sorrow. Und unser Kritiker und Lesart-Kollege Kolja Menzing ist im Studio. Grüß dich, Kolja.
Hallo.
Es gibt ja gerade eine kleine Welle von Horrorromanen auf dem Buchmarkt. Warum schauen wir jetzt gerade auf dieses Buch?
Naja, also gut, du hast den Familienhintergrund gerade erwähnt. Das ist ein billiger Reflex, aber ich guck dann schon noch mal genauer hin, wenn Joe Hill einen neuen Roman geschrieben hat. In diesem Fall lohnt sich das aber auf jeden Fall. King Sorrow ist nämlich definitiv nicht nur was so für Horrorfans im engeren Sinne. Ich glaube, dass Joe Hill mit King Sorrow wirklich so ein ganz, ganz großer Wurf gelungen ist. Stranger Things für Erwachsene, das wäre so das Etikett, das ich gern jetzt gleich am Anfang unseres Gesprächs schon mal auf dieses Buch draufkleben würde.
Okay, was ist nun für eine Geschichte und mit King Sorrow? Was passiert da? Wie geht's los?
Naja, am Anfang treffen wir auf so eine klassische Außenseiterfigur. Das ist eigentlich typisch für diese Art von amerikanischer Horrorerzählung. Arthur Oakes ist Ende der 80er Jahre einer von insgesamt 3 schwarzen Studenten an so einem Ostküsten-College in den USA. Er hat ein Faible ausgerechnet für mittelalterliche Buchmalerei und er hat eine Mutter, die als militante Anti-Reagan-Aktivistin im Gefängnis gelandet ist. Und das ist jetzt so der Ausgangspunkt. Es gibt eine Dealerin, die Arthur massiv unter Druck setzt. Er soll für sie wertvolle Erstausgaben aus der Unibibliothek stehlen, als Schutzgeld, um zu verhindern, dass seiner Mutter im Gefängnis was zustößt. So, und eines der Bücher, die ihm dabei in die Hände fallen, das ist so ein Ritualband aus dem 18. Jahrhundert, schön in getrocknete Menschenhaut gebunden, mit einer Anleitung darin, wie man Drachen beschwören kann. Und als Arthur seinen Freunden endlich seine missliche Lage gesteht, dann sind die sich sofort sicher, das ist der Ausweg. Hey Leute, wir rufen einen Drachen zu Hilfe. Und dieser Drache, das ist eben King Sorrow, der König des Kummers und der Schmerzen.
Das ist ein tatsächlicher Drache. Ich bin ja so seit Game of Thrones so ein Drachenfan.
Ja, also es klingt ja erstmal absurd, ne? Also ja, es ist ein tatsächlicher Drache. Wow. Aber es klingt absurd, wenn man das jetzt kurz zusammenfasst. Eine Handvoll College-Studenten beschwören einen Drachen. Bisschen bizarr, aber Joe Hill sichert das erzählerisch ganz, ganz geschickt ab. Das Ganze wirkt dadurch fast glaubwürdig. Also er setzt seine Hauptfigur halt unter hohen emotionalen Druck am Anfang. Dann gibt's Verweise auf so ein reales parapsychologisches Experiment aus den 70er Jahren, das Phillips-Experiment. Das ist heute so Teil der amerikanischen Horrorfolklore und hat auch einen eindrucksvollen Wikipedia-Eintrag. Und vor allem überzieht Joe Hill die Geschichte mit diesem sanften Schleier der Nostalgie, den man ja aus Stranger Things kennt. Ne? Bei King Sorrow läuft da im Hintergrund Simply Red und Frankie Goes to Hollywood und irgendwann tauchen die ersten Nokia-Handys auf. Und der Unterschied ist aber, bei King Sorrow wird daraus jetzt eben nicht so ein Retro-Horror-Spaß für die ganze Familie, denn der Drache, den die College-Studenten beschwören, ist tatsächlich durch und durch böse. Er treibt diese Dealerin, die Arthur erpresst hat, mit wirklich geradezu sadistischer Lust in den Tod. Und als Gegenleistung müssen Arthur und seine Freunde jedes Jahr den Namen eines neuen Opfers bereithalten. Das heißt, sie müssen immer wieder neu überlegen, hätte es ihrer Meinung nach verdient zu sterben? Ein Sexualstraftäter, ein serbischer Kriegsverbrecher oder ein Attentäter, dessen Namen da durch die Medien geistert als Una-Bomber. Und hier mit diesem Una-Bomber merkt man schon, Joe Hill webt in diesem Roman sehr geschickt so echte, reale Verbrechen, Terroranschläge und Kriegsverbrechen ein.
Will er da so drauf hinaus, also der Joe Hill, also gerade mit diesen Verweisen auf reale Verbrechen, ist das so ein bisschen in Anführungszeichen die Moral dieses Buches oder so?
Verbrechen lohnt sich nicht, der Drache kommt.
Ja, es wirkt moralfrei auf mich, dieses Buch. Aber mein Eindruck ist schon, dass King Sorrow sich mit jeder Seite mehr in so ein dunkles amerikanisches Epos verwandelt, in dem es um Verbrechen geht, die dieses politische Monstrum USA an sich selbst und an anderen begeht, ne, und mit Drachenblut halt bezahlen muss. Der Irakkrieg, Bombenanschlag von Oklahoma City, 9/11, der Una-Bomber eben, das blitzt alles genauso auf wie Homophobie, Ausgrenzung von AIDS-Kranken. Und es gibt eben diesen düsteren, kulturpessimistischen Kern, aber die Wucht und auch der Spaß, der dieses Buch hat, entfaltet sich eigentlich erst im Zusammenspiel mit dieser extrem ausgefeilten Dramaturgie und Bildern, die man nicht mehr aus dem Kopf kriegt. Nur ganz kurz, der erste Band von King Sorrow zum Beispiel läuft auf so eine absolut filmreiche Actionszene raus, in der über dem Atlantik der Drache ein Passagierflugzeug angreift. Sehr intensives Leseerlebnis.
Boah, das muss ich lesen. Aber Stichwort Teil 1, das müssen wir unbedingt noch anfügen, Kolja. Dass wir ja King Sorrow Teil 1 in Händen halten. Der zweite Teil soll erst im Juli erscheinen. Im Original hat der Roman keine zwei Teile, ne?
Nee, das Original. Im Original ist das ein Einzeltitel. Aber das kommt in den letzten Jahren halt immer häufiger vor, dass übersetzte Bücher geteilt werden. Also das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich George R. R. Martin und das Lied von Eis und Feuer. Für Verlage ist das ein Weg, um mehr Umsatz mit einer Lizenz zu machen. Es kann auch der Weg sein, um der Übersetzung mehr Sichtbarkeit im Buchhandel und Bestsellerlisten zu verschaffen. Und vielleicht geht es auch darum, Bücher halt stärker in so ein Event zu verwandeln, so wie man bei Serien halt immer so den Beginn der nächsten Staffel feiert. Da wären wir dann wieder bei Stranger Things und anderen Streaming-Großerfolgen.
Ja gut, aber ich meine, da ist man doch irgendwie sauer als Leser. Ich meine, soll ich jetzt schon mit Teil 1 anfangen, dann kommt dann Cliffhanger und dann warten, bis Teil 2 erscheint?
Ja, also auf jeden Fall sofort lesen. King Sorrow ist wirklich richtig gut und ich fürchte, man muss dann auf Teil 2 eben warten. Das ist eben der Preis, den man dafür zahlen muss, dass diese Streaming-Kultur aktuell eben richtig guten Content auf den Buchmarkt befördert. Und um im Bild von King Sorrow zu bleiben, wir können den Drachen reiten, aber wir werden ihn ganz bestimmt nicht dazu bringen, dass er uns aus der Hand frisst.
King Sorrow Teil 1, der neue Roman von Joe Hill. Wenigstens zur Hälfte, jetzt auf Deutsch im Heine Verlag, übersetzt von Christoph Kurz und Stefanie Ader mit 572 Seiten für 24 Euro. Kolja Menzing hat uns den Brecher vorgestellt. Danke dir.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin der Lennart Klein. Ich habe gerade gelesen das Buch Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat, von Marc-Uwe Kling. Da drin kam vor, dass die Oma ganz aus Versehen das Internet kaputt gemacht hat. Und immer wenn sie einen Doppelklick gemacht hat, hat sie klick, 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 klick gesagt. Danach überlegten sich alle Familienmitglieder eine Geschichte, wie die Oma das Internet kaputt gemacht haben könnte. Zum Beispiel, der Opa sagte, die Oma hat auf einen ganz roten Knopf gedrückt, wo drauf stand, nicht drücken. Ich hoffe, dass meine Oma nie das Internet kaputt machen wird. Das Buch gefällt mir total, weil es sehr witzig ist. Und das Buch ist für alle lustig, für Kinder und Erwachsene.
In Frankfurt am Main treffen wir in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Auch der ganz junge Lennart Kleint hat mitgemacht und dieses Buch gern gelesen für Kinder und Erwachsene, wie Lennart richtig beurteilt. Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat, von Marc-Uwe Kling, dem Känguru-Erfinder und Autor von vielen, vielen weiteren Erfolgsbüchern. Erschienen ist die Oma im Carlsen Verlag mit 72 Seiten für 12 Euro. Jetzt noch etwas zum Thema Berufe in der DDR in petto haben. Man könnte ja meinen, 36 Jahre nach der Wiedervereinigung, dass da alle Zweige schon weidlich untersucht und beschrieben wurde. Aber wussten Sie, dass in der alten DDR auch Giftschlangen gezüchtet wurden, professionell? Tatsächlich gab es in Ostberlin ein Ehepaar. Sie waren die einzigen Giftschlangenzüchter in der DDR und deren Enkelin hat sich nun in einem Fotobuch dieser ja doch außergewöhnlichen Tätigkeit ihrer Großeltern gewidmet. Saskia Daria Gettel heißt diese Enkelin und Autorin Tobias Lehmkuhl hat sie für uns getroffen.
Saskia Daria Gettel ist im Südosten von Berlin in Erkner groß geworden. Auf demselben Grundstück, auf dem ihre Großeltern während der DDR-Zeit eine Giftschlangenfarm betrieben hatten. Mit dem Ende der DDR gaben sie die Giftproduktion auf, hielten aber weiter ungiftige Riesenschlangen, mit deren Zucht sie parallel zu der Giftschlangen begonnen hatten.
Ich glaube, in mir hat sich so ein Wunsch gebildet, einfach weil wir in dem kleinen Dorf aufgewachsen sind und jeder wusste so, du kommst aus der Schlangenfamilie, was hat's denn da auf sich? Und ich hatte da aber nicht so richtig einen Zugang zu, weil ich einfach zu jung war. Und dann sind sie auch irgendwann verstorben und ich hatte irgendwie nie wirklich die Gelegenheit, mich damit richtig auseinanderzusetzen oder da eine Verbindung zu erschaffen. Und deswegen war es mir eine Herzensangelegenheit, mich da so ein bisschen mehr reinzuknien und zu schauen, was ich da auch für mich selber finden kann als Enkeltochter, aber auch als Künstlerin, die ich halt dann nun mal mittlerweile auch geworden bin.
Gettel, Mitte 20, lebt in Berlin-Friedrichshain und hat in Potsdam Fotografie studiert. Sie konnte bei der Arbeit an »Das Giftbuch« auf umfangreiches Archivmaterial zurückgreifen, denn ihre Großeltern haben zahlreiche Dokumente und Fotografien über Jahrzehnte hin aufbewahrt. Vieles davon hat Eingang in ihr mit dem Deutschen Fotobuchpreis in der Kategorie »Fotografische Abschlussarbeit« ausgezeichnetes Werk gefunden. Aufnahmen des Großvaters, wie er das Gift der Schlangen melkt und wie seine Frau ihm dabei assistiert, Bilder von Brutbehältern und Babyschlangen, die gerade ihre Eier aufbrechen, Listen über den Giftertrag eines jeden Monats, Rezepte für aus den Giften gewonnene Toxine. Auf manchen Bildern erkennt man auch die Manschette, die Horst Gettel bei der Arbeit mit den Schlangen stets am Oberarm trug, um im Fall, dass er gebissen wurde, schnell den Blutfluss und damit die Übertragung des Gifts in den Rest des Körpers zu unterbinden. Zudem war mit dem nächstgelegenen Krankenhaus ein Codewort für den Notfall verabredet.
Dann dachte ich, es wäre nett, auch nochmal eine andere Perspektive reinzukriegen, weil mich ja nicht nur die Geschichte meiner Großeltern interessiert hat, sondern vor allem dieser ganze Zusammenhang mit der Zeit, dem System, in dem sie gelebt haben. Und deswegen habe ich die Stasi-Akten von meinem Großvater auch noch angefordert.
Aus dem Gift der Schlangen wurde vor allem ein Medikament zur Behandlung von Rheuma hergestellt, Vipracutan. Aber eben auch Gegengifte gegen Schlangenbisse. Wobei die in Deutschland vorkommende Vipernart nur sehr schwach giftig ist. Deswegen ließ Horst Gettel giftigere Schlangen in Bulgarien fangen und nach Berlin schicken. Kein Wunder, dass die Stasi sich diesen Mann genauer anschaute, ging er doch einer mindestens ungewöhnlichen, wenn nicht absonderlichen und auch gefährlichen Tätigkeit nach.
Er konnte mich noch an ein paar Gespräche erinnern mit ihm, dass er auch öfter bemerkt hat, wenn Leute von der Stasi vorbeikamen und ihn ausgefragt haben und dass er sich dann immer extra dumm gestellt hat. Und das kann man hier, glaube ich, auch aus den Texten gut rauslesen, dass ein witziger Absatz mit dabei, der das, glaube ich, ganz gut zusammenfasst, auch diese Absurdität von der ganzen Sache. Ah ja, hier. Die Freizeit und die persönlichen Interessen des Ermittelten sind ausschließlich seiner Schlangenfarm gewidmet. Das drückt sich auch in persönlichen Gesprächen aus. Der Ermittelte kann über nichts weiter diskutieren als über seine Schlangen und über Probleme der Schlangenzucht und Schlangenhaltung.
Dass Horst Gettel die Schlangenzucht mit Leidenschaft betrieb, zeigt sich auch daran, dass er irgendwann begann, mit seiner Frau bei öffentlichen Festen Schlangentänze aufzuführen.
Was ich auch noch ganz witzig fand, was ich auch noch mitbekomme, meine Großeltern waren KarnevalsliebhaberInnen. Und da ist es dann mal aus einer Schnapsidee entstanden, dass sie dachten, ach, wir haben ja die Riesenschlangen zu Hause, warum führen wir nicht einfach so Schlangentänze auf? Und das ist natürlich sehr gut angekommen, weil es war halt sehr exotisch und solche Tiere hat man in der DDR jetzt nicht so oft gesehen. Und ich glaube, es hatte auch viel mit Sehnsucht von Weite und Ferne und zu tun. Das fand ich ganz, ganz unterhaltsam, dass das dann auch noch mit dazu gekommen ist.
Aufnahmen dieser Tänze finden sich in Das Giftbuch ebenso wie geschickt eingefügte Fotografien Saskia Gettels. Sie hat sich vom Zufall leiten lassen und in der komplett verdunkelten Wohnung ihrer Großeltern mit Blitz fotografiert, um auf diese Weise noch einmal eine neue Perspektive auf die für sie ansonsten so vertraute Umgebung zu gewinnen. Umgekehrt wirft das klug komponierte Giftbuch ein überraschendes Schlaglicht auf einen bislang unbeachteten, ja einzigartigen Beruf in der DDR.
Nichts für mich persönlich als Schlangenphobiker, aber doch interessant, oder? Das Giftbuch von Saskia Daria Gettel im Leipziger Marian Arndt Verlag veröffentlicht. 112 Seiten kosten 32 Euro.